Ich hatte angekündigt, noch ein paar Worte so aus biblischer Perspektive zum Thema Gebet sagen zu wollen. Das kann ich natürlich in dem verfügbaren Rahmen eines kurzen Impulses nur sehr oberflächlich tun. Also ich bitte um Verzeihung, wenn ich jetzt nicht jeden Aspekt beleuchte, den man dazu sagen könnte. Ich habe nach Antworten auf drei Fragen gesucht. Was bedeutet Gebet? Wie soll ich beten? Und was bewirkt Gebet? Zu der ersten Frage habe ich mich mal auf Spurensuche begeben und bin zu dem Schluss gelangt, dass Gebet eine Beziehungspflege ist zwischen Gott und uns Menschen. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 145, Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Das heißt, hier ist auch gefragt, wir sollen nicht rituell etwas runterleiern, sondern wir sollen es auch wirklich mit Ernst meinen. Also zu Gott das sagen, was uns wirklich wichtig ist. Beziehungspflege hat ja auch was Vergleichbares mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Also ich habe jetzt über die Beziehung zwischen Mensch und Gott gesprochen. Man kann hier vielleicht eine Analogie ziehen, auch zwischen der Beziehung zwischen Menschen. Da fiel mir jetzt ein, die Ehe, also mit Tabea habe ich ja viele Möglichkeiten, Beziehungen zu pflegen. Was ist da wichtig? Man teilt sich mit, das heißt, meine Gedanken. Man dankt und lobt auch mal. Man bittet um eine Handlung oder vielleicht auch um Verzeihung, wenn mal was schiefgelaufen ist. Aber der Vergleich hat natürlich auch Grenzen, das ist mir klar. Gott ist kein Mensch, also Gott ist ja mehr als Mensch. Gott kennt unsere Gedanken. In dem Sinne müssen wir logischerweise gesehen nicht zu Gott beten, weil er sowieso alles weiß. Aber was wäre das für eine Beziehung? Wenn ich nicht zu Gott spreche, weil ich sage, Gott, du weißt sowieso alles, das wäre sehr respektlos. Deshalb sehe ich in dem Gebet, auch wenn es mal rein logisch betrachtet überflüssig wäre, eine Form der Wertschätzung. Ich möchte ja auf Gott zugehen und ich zeige Gott damit, dass Gott mir wichtig ist. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man dort die Beziehung bewusst sucht. Das ist genauso, ich sage meiner Frau oft, dass ich sie liebe. Nötig wäre das nicht, sie weiß das. Aber das ist ja ein typisches Bild. Ne? Mann sagt einmal, ich liebe dich und dann gilt das für immer. Das kommt nicht gut an. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Gott auch so ist. Zudem habe ich beobachtet, dass Menschen mit einem intensiven Gebetsleben auch viel häufiger Gott erleben. Also Isolde hat es vorhin angesprochen. Bei Jenny Höppner sehe ich das zum Beispiel auch. Also sie hat da schon vieles hier erzählt. Da bin ich immer wieder beeindruckt, was Gott im Leben der Menschen tut, insbesondere auch eröffnet, wenn man empfänglich ist und viel zu Gott betet. Mit welchem Inhalt kann ich beten? Ich glaube, die meisten von uns kennen das Vaterunser. Das ist recht allgemein gehalten. Ich möchte darauf hier nochmal eingehen. Gott weiß, was wir brauchen. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Wir lesen das auch im Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 8. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet, sagt Jesus hier zu seinen Jüngern. Darum sollt ihr so beten, und dann kommt das Vaterunser. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Gott möchte also verehrt werden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also dein Wille geschehe, da lesen wir auch Unterordnung. Also Gott erwartet auch Gehorsam von uns. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Auch wenn das Wort Bitte jetzt hier nicht vorkommt, wörtlich gesehen, handelt es sich hier ja um Bitten. Also Gott erlaubt uns auch und wünscht sich, dass wir ihn um Dinge bitten und wird auch was für uns tun, die Bitten nicht im Leeren verlaufen lassen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Hier sehen wir jetzt nochmal Verehrung, so als einen Rahmen. Nur das kam am Anfang vor und noch am Ende. Daraus lese ich, dass das wirklich sehr wichtig ist, dass Gott von uns verehrt werden möchte. Der Dank kam hier jetzt interessanterweise nicht vor, aber das finden wir an einigen anderen Bibelstellen. So Dank, Lob und Bitte möchte ich noch ein bisschen mehr erzählen. Wir finden beispielsweise das Thema Dankbarkeit im Philipperbrief, im Kapitel 4, Vers 6 bis 7, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Na, Dankbarkeit, das war auch in den Zeugnissen vorhin schon ein Thema. Dann wird der Frieden Gottes, der alles Verstehen übersteigt, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Inneren bewahren. Euch, die ihr mit Christus Jesus verbunden seid. Ich glaube, Gründe zu danken haben wir alle sehr viele. Es ist gut, sich das immer wieder mal bewusst zu machen. Das war in unserem letzten Hauskreis auch mal ein Thema. Jetzt erinnere ich mich wieder an die Hausaufgabe, die ich bekommen habe. Ich bin immer zu faul, das aufzuschreiben, aber genau das war die Aufgabe. Mal sich jeden Tag zu überlegen, wofür wir danken können. Beispiele aus meinem Leben. Ich bin gesund, ich kann hier stehen, ohne dass ich jetzt eine Krücke oder einen Rollstuhl oder irgendwas bräuchte. Ich habe eine Arbeitsstelle, die mir Spaß macht, ich kann sie erfüllen. Ich habe die Fähigkeiten dazu von Gott bekommen. Ich habe eine liebevolle Frau, an der ich mich immer wieder erfreue. Eine schöne Wohnung, Freunde, eine Gemeinde, in der ich mich wohlfühle. Ich könnte die Liste noch weiter fortsetzen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also Gründe zu danken gibt es reichlich. Gott möchte auch gelobt werden oder wird sich über ein Lob sicherlich freuen. Gerade für mich eine wichtige Hausaufgabe. Wir lesen hier Beispiele im Psalm 18 beispielsweise, Vers 2 bis 3. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Das war eine ganze Liste von Lob. Kann ich mir ein Vorbild dran nehmen? In Psalm 103 noch ein Beispiel. Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das ist recht bekannt, daraus ist auch ein Lied gedichtet worden. Es gibt da so ein ironisches Sprichwort über die Deutschen insbesondere. Keine Kritik ist das höchste Lob. Das sehe ich bei mir selbst auch immer wieder, insbesondere im beruflichen Kontext, aber auch in dem privaten Shop das immer wieder rüber. Also ich glaube, Lob, das muss gerade ich auch wirklich üben, dass ich Gott auch immer wieder mal lobe für all das Gute, was er tut. Ne? Die schöne Natur, in der ich lebe, die lieben Menschen um mich herum. Also Lob und Dank gehen ja auch Hand in Hand miteinander. Dazu auch ein Beispiel. Ich habe das große Glück, dass meine Frau gerne und gut und häufig kocht. Und ich erfreue mich immer wieder darüber, dass ich abends ein leckeres, warmes Essen vorgesetzt kriege. Das ist schön. Ich genieße das. Aber wenn ich meine Frau nicht regelmäßig dafür loben würde, ich glaube, dann würde sie es wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr machen. Das macht ja auch keinen Spaß, wenn man etwas immer wieder tut und dafür nie gelobt wird. Also das musste ich zum Beispiel im beruflichen Kontext lernen. In der Arbeit kriegt man ja Geld. Und meine ersten beruflichen Erfahrungen waren die, mit dem Gehalt oder mit dem Lohn ist der Dank abgegolten. Das ist eine andere Situation. Aber ich bezahle meine Frau ja nicht fürs Kochen. Das ist ja eine Beziehungsfrage. Das ist ja was völlig anderes. Da ist Lob natürlich wichtig. Im beruflichen Kontext natürlich auch. Also ein Chef, der seine Leute nie lobt, ist wahrscheinlich nicht sehr beliebt. Deshalb ist Lob sehr wichtig. Sehen wir auch im menschlichen Kontext. Und Gott freut sich auch über jedes Lob. Wir finden auch einige Beispiele über Bitten oder Bittgebete. So sagt Jesus zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben. Oder in Vers 11, ein wenig später, wenn ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben, denen, die ihn bitten? Also hier stellt Jesus nochmal diese Steigerung dar. Also wir Menschen, die wir auch in Sünde verhaftet sind, sind auch schon in der Lage, Gutes zu geben. Dazu habe ich vorhin Beispiele gegeben. Wie viel mehr wird Gott uns dann geben, der nicht von Sünde belastet ist? Aber hier ist es mir wichtig, nochmal auf ein mögliches Problem oder mögliches Missverständnis hinzuweisen. Es gibt den Begriff des Wohlstandsevangeliums. Das ist so eine Lehre, die besagt, dir bitte Gott um alles und du kriegst viel und wirst reich und wohlhabend. Mal ganz salopp zusammengefasst in ein paar Worten. Davor lesen wir zum Beispiel im Jakobusbrief eine Warnung in Kapitel 4, Vers 3. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr böse bittet, um es in eurer Gier zu verprassen. Das heißt, wenn wir Gott bitten, wir dürfen und sollen das tun, dann sollten wir aber prüfen, worum wir denn bitten und in welchem Sinne, mit welchen Hintergedanken wir das tun. Hierzu auch zwei Beispiele, eines aus der Bibel. Im Alten Testament finden wir im ersten Buch Könige 3, Vers 7 bis 13, Salomos Bitte um Weisheit. Also Salomo wurde ja König und er hatte also ein verantwortungsvolles Amt zu erfüllen und hat Gott darum gebeten, ihm die Mittel zu geben, die er braucht, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wir wissen, dass Salomo diese Weisheit auch geschenkt bekommen hat. Ein Beispiel aus meinem Leben. Manche wissen vielleicht, dass ich ein Auto fahre, was in Deutschland extrem selten ist und es ist sehr schwierig, Ersatzteile zu bekommen. Ich hatte das Glück, Gott sei Dank, dass es immer irgendwie geklappt hat, aber ich habe Gott nie darum gebeten. Das Einzige, worum ich Gott gebeten habe in diesem Kontext, war um Vergebung dafür, dass ich so viele Gedanken und Zeit manchmal darin investiert habe, irgendwelche Ersatzteile zu suchen. Also man überlege sich, ich hätte es nicht gewagt, Gott darum zu bitten, dass ich irgendein Teil bekomme, weil das ist ein unnötiges Luxusproblem. Ja. Das wäre dann im Sinne des Verprassens, wovor wir gewarnt wurden. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, was bewirkt Gebet? Kurz deshalb, weil wir ja schon einige Zeugnisse hatten, die das anschaulich illustriert haben. Aber noch ein paar Beispiele dazu aus der Bibel. Im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 16 bis 18, lesen wir beispielsweise das inständige Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Elia war auch nur ein Mensch wie wir. Er flehte zu Gott, es nicht regnen zu lassen, da fiel 3,5 Jahre lang kein Regen. Dann betete er nochmals. Da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte wieder ihre Früchte hervor. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, was der Jakobus hier nochmal aufgegriffen hat. Aber es gibt auch weitere Beispiele, ich greife nur zwei heraus. In der Apostelgeschichte beispielsweise die Erweckung der Tabitha durch Petrus, nachdem sie zunächst mal tot war. Oder Petrus wurde auch aus dem Gefängnis befreit, nachdem er gefangen genommen wurde und die Gemeinde für seine Befreiung gebetet hat. Und da kam des Nachts ein Engel und hat Petrus aus dem Gefängnis befreit. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Wir werden zum Gebet aufgefordert und es ist eine Pflege der Beziehung zwischen uns und Gott. Wir zeigen damit auch unsere Wertschätzung gegenüber Gott, auch durch Lob, aber auch durch Bitte und Dank und Mitteilung allgemein. Gott geht auf unsere Bitten ein, wenn auch vielleicht nicht immer genau so, wie wir es wollen, aber es hat auch seinen Zweck. Man kann auf jeden Fall aber sagen, es lohnt sich zu beten. Tut uns auf jeden Fall gut. Es tut uns gut und es ist auch für Gott eine Freude. Es war mein Anliegen, das Ganze mal ganz praktisch zu machen. Ich hatte zuvor erwähnt, dass es ja hier viel Gebetsaktivität in der Gemeinde gibt. Das finde ich super. Meine Wahrnehmung war allerdings, dass es relativ wenig sichtbar ist. Und das wollten wir gerne ändern. Deshalb haben wir einen Gebetsdienst eingeführt. Dazu gibt es hier hinten eine Pinnwand in der Garderobe. Wer möchte, kann dort Anliegen, die ihm oder ihr wichtig sind, auf einen Zettel schreiben und anpinnen. Das ist dann öffentlich sichtbar, da kann auch jeder das sehen und dafür beten und vielleicht auch zur Erinnerung das auf einen Zettel mit abschreiben. Mein Gedächtnis zum Beispiel ist da an dem Punkt recht lückenhaft. Es gibt auch den Kasten, die hatte Christine Petzold zuvor schon erwähnt. Dort kann man Dinge reinwerfen, die man es nicht so öffentlich machen möchte. Da gibt es dann mehrere Personen, die dort dafür beten. Das sind der Eckhard Kühn, Monika, Hilbig, Gerd Maschke und ich. Und wir vier sind auch ansprechbar, wenn nach dem Gottesdienst jemand was auf dem Herzen hat und gerne ein persönliches Gespräch, ein Gebet haben möchte. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass keiner von uns vieren anwesend ist an einem Tag. Also sprecht uns ruhig an, dann können wir auch mal miteinander reden und für eure Anliegen beten. Dazu noch eine persönliche Einschätzung. Als ich vor mittlerweile fast 10 Jahren in diese Gemeinde kam, war das ein Punkt, der mich sehr angesprochen hatte. Ich habe gemerkt, man kennt sich hier untereinander, man nimmt sich wahr. Man nimmt die persönlichen Anliegen ernst und das war so ein Punkt, dass ich dachte, das ist unsere Gemeinde, dass man dieses Miteinander hat und das wollen wir damit auch stärken und auch ein bisschen sichtbarer machen. Deshalb möchte ich dazu ermutigen, diese Möglichkeit auch zu nutzen und auf diese Weise auch unser Miteinander zu intensivieren. Was natürlich auch immer wieder sehr ermutigend wirkt, sind Zeugnisse, dass wir hören, was hat denn Gott gemacht? Also, was ist vielleicht für den Betroffenen immer sichtbar, der sieht das, aber andere, die das vielleicht mit bebetet haben, die sehen das nicht unbedingt, wenn er es nicht erzählt. Das heißt, wir wünschen uns auch, dass wer was mit Gott erlebt hat, egal ob es dafür hier offiziell gebetet wurde oder nicht, das auch erzählt wird. Das ist immer wieder schön und ermutigend. Und ich finde, daraus können wir auch eine Gewohnheit machen, dass wir das häufiger in den Gottesdienst einbauen, dass wenn jemand was zu erzählen hat, ein Zeugnis geben kann und möchte, das einfach tut. Ich denke, die paar Minuten haben wir auch an einem Sonntag zur Verfügung.